Im Dezember wurde die Stadt Ludwigsburg beim Landeswettbewerb von Startup BW mit dem ersten Platz als gründungsfreundliche Kommune ausgezeichnet.
Niemand weiß, was sich durchsetzt am Ende vom Tag. Deswegen bin ich allen Gründungen gegenüber immer sehr optimistisch und erstmal unterstützend eingestellt.
Diesen jungen Spirit reinbringen wollten und gesagt haben, in Ludwigsburg gab das schon mal diese Modeindustrie und eigentlich sollten wir sie wieder aufleben lassen.
Hallo und herzlich willkommen zu L-Business. Mein Name ist Johannes Elster und ich befinde mich heute im Kokoloris in der Ludwigsburger Weststadt, einem Gründungs- und Start-up-Kollektiv, das sich hier angesiedelt hat. Und darum soll es heute auch gehen in dieser Folge, ums Gründen, um Start-ups in Ludwigsburg. Und passenderweise dazu begrüße ich jetzt unsere beiden Gäste heute. Zum einen die Gründerin Sanna Schubert und zum anderen den Start-up-Manager der Stadt Ludwigsburg, Max Höllen. Hallo.
Hallo.
Hallo. Max, direkt die erste Frage an dich und passend zur Location hier. Warum sind wir hier? Was macht das Kokoloris aus?
Ja, das Kokoloris-Kollektiv ist sozusagen das kreative Zentrum hier in Ludwigsburg. Wir haben hier so zwischen 20 und 30 Kreativschaffende in den Bereichen Games, Kreativwirtschaft, aber auch Digitales. Die haben sich hier vor einigen Jahren mal zusammengetan, angesiedelt. Und wir als Stadt haben jetzt vor knapp einem Jahr erkannt, dass es wirklich wichtig ist für uns als Ludwigsburg hier diese kreativen GründerInnen und Startups zu haben und haben uns dann auch entschieden, das als Wirtschaftsförderung zu unterstützen. Und zudem ist das Kokoloris-Kollektiv auch ein vom Land geförderter Games-Hub, in dem das Thema Games nochmal nach vorne gestellt werden soll. Und ganz interessante Neuigkeit, dieses Kokoloris-Kollektiv hat sich nun ganz neu als Verein gegründet. Das heißt, wir haben jetzt in Ludwigsburg auch einen Kreativ- und Gründungsverein, der so die Community zusammenhalten soll und da auch tolle Angebote bietet.
Was sicherlich sehr relevant ist, gerade für junge Unternehmen, eben das zusammen an einem Platz zu sein und irgendwie so einen gemeinsamen Spirit auch zu haben, sich auszutauschen. Kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich erstmal gerne Sanna fragen. Du hast ja durchaus ein umtriebiges Leben hinter dir. Du hast Modedesign an der Universität in Reutlingen studiert, an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen und an der Polimoda in Florenz. Du hast unter anderem für Cacharel Paris gearbeitet, für AF Van der Forst und für Hugo Boss in Metzingen. Nach all diesen Stationen bist du jetzt hier in Ludwigsburg gelandet und ich habe mir die Frage gestellt, warum gründen? Warum bist du nicht angestellt geblieben quasi, sondern hast dich zusammen mit deinem Mann entschieden, 2020 euer Modelabel Sanna Patrick in Ludwigsburg zu gründen?
Die Idee ist eigentlich tatsächlich in Florenz entstanden, schon während meinem Studium, als wir gemerkt haben, dass zum einen diese ganzen Deadstock-Sales dort vorhanden sind. Das heißt, riesige Lagerhallen, wo Reststoffe, Restrollen, Restposten an Stoffen liegen von großen Marken, von Stoffen, die nur in italienischen Firmen hergestellt werden, also sehr hohe Qualität. Und die, wenn man sie nicht nutzt, dann irgendwann natürlich doch vernichtet werden muss. Zum anderen aber auch, dass wir immer wieder darüber gesprochen haben, über Kleidungsstücke, die eine so hohe Qualität haben, dass man sie am besten an die nächste Generation vererben kann. Deshalb sagen wir auch, inheritable garments, vererbbare Kleider ist unser Ziel. Und da haben wir einfach in Florenz gemerkt, da sitzen ja viele große Firmen, da gibt's diese ganzen Luxusläden. Wenn wir da drin waren, dann gab's zum Teil Kleidungsstücke. Ein Mantel ist mir in Erinnerung geblieben, der hat 25.000 Euro gekostet. Wunderschöner Stoff und ist schon im Schaufenster auseinandergefallen. Dann bin ich zu der Dozentin an die Polimoda gegangen und habe gesagt, das kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Mantel von dieser prestigeträchtigen Marke zu dem Preis schon im Schaufenster kaputt geht. Und ihre Antwort war, man kauft ja nicht die Qualität und die Langlebigkeit, sondern nur den Namen und das Lebensgefühl dieser Marke. Und da haben wir gesagt, das wollen wir eigentlich vereinen. Also dieses Lebensgefühl, die Geschichte dahinter, aber eben auch mit der Qualität und der Langlebigkeit und damit eigentlich auch der Nachhaltigkeit. Mhm. Weil es gibt nicht viel Nachhaltigeres als ein Kleidungsstück, das so produziert wird, dass man es ein Leben lang oder sogar noch länger tragen kann.
Das heißt, das ist euer Leitsatz und euer Ansatz eigentlich für euer Label, gerade vielleicht im Gegensatz zu dem, was man heute ja primär bekommt. Also wir leben ja in einer Zeit, in der man problemlos Fast Fashion bekommt, aber gerade sowas in diesen Ansatz höre ich jetzt glaube ich, zum ersten Mal vererbbare Kleidungsstücke zu produzieren. Also wirklich so hochwertige Mode zu produzieren, dass sie eben nicht nur eine Saison hält und nicht nur ein Leben, sondern vielleicht darüber hinaus. Oder was macht euer Label sonst noch aus und einzigartig?
Also ist natürlich einer dieser Ansprüche. Ich habe zum Beispiel Kleider von meiner Großmutter, die ich immer noch trage. Mhm. Und da ist uns so bewusst geworden, dass es früher anders war. Da waren die Kleider einfach auf eine andere Lebensdauer ausgelegt, was natürlich die Fast Fashion einfach nicht bieten kann, auch allein von dem Grundsatz her und auch von der Idee her, weil wenn wir Kleidung haben, die so lange hält, dann brauchen wir ja nicht so oft Neues zu kaufen. Und das ist ja der Anspruch der Fast Fashion, dass wir ständig neue Kleider brauchen. Aber wir haben natürlich noch mehr hinter unserem Label. Zum Beispiel ist eine Sache, der Kugelmensch, der immer wiederkehrend ist von Platon. Mhm. Die Theorie, warum wir uns verlieben, warum wir überhaupt nach unserem Nächsten suchen, warum wir in Interaktion treten. Genau, auch natürlich irgendwie in Beziehung auf meinen Mann und ich. Mhm. Mich, dass das ein sehr starkes Thema auch in unseren Konnektionen, in unserer Arbeit ist.
Der Kugelmensch, der zerbrochen ist oder zerschlagen wurde und jetzt zeitlebens auf der Suche nach der anderen Hälfte ist.
Ja, aber eben auch diese Hälfte wiederfinden kann und sich wieder vereinen kann und wieder ganz werden kann. Das ist ja eigentlich das Streben, dass man seine andere Hälfte findet und wieder ganz wird. Dann wieder zum Kugelmenschen.
War ja auch das Leitmotiv einer eurer Kollektion. Und jetzt gerade ganz frisch habt ihr eine neue Kollektion rausgebracht, oder? Was hat es damit auf sich?
Letzte Woche wurde unsere neue Kollektion Love Your Neighbor as Yourself veröffentlicht. Genau von dem Kaltblutmagazin in Berlin zur Paris Fashion Week. Und da geht es eigentlich darum, dass wir eben auch wieder um Liebe, um Nächstenliebe in dem Fall, aber auch darum, dass, wie der Satz sagt, wenn wir unseren Nächsten lieben sollen wie uns selbst, dass wir erstmal lernen müssen, uns selbst zu lieben, um überhaupt die Liebe an jemand anderen weitergeben zu können.
Und das strahlt an eure KundInnen aus, nehme ich an. Wie erreicht ihr die denn? Das ist ja immer so eine Frage, gerade für junge Unternehmen. Wie kriege ich überhaupt Menschen, die sich für mein Produkt interessieren? Also was ist so der gängige Weg in der Mode oder jetzt vor allem für euer Label?
Es ist natürlich, viel läuft über soziale Medien, dass wir da viel posten und in Interaktion gehen. Wir haben aber auch eine Presseagentur in London, wo unsere Kollektionen dann im Showroom hängen. Die verleiht das Ganze dann einmal an Stars, aber auch an Editorials, sodass dadurch gestreut wird, dass wir dadurch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann ist es, dass wir mit vielen Läden in Austausch gehen und so schauen, dass wir da unsere Produkte platzieren können. Also wir haben einmal online und wir haben aber eben auch trotzdem noch einen Fokus auf offline. Und da kann es sein, dass wir bald auch einen Laden in Ludwigsburg haben, der unsere Sachen vertritt. Wobei ich sagen muss, dass in Heim und Seele schon die ersten Sachen von uns zu kaufen sind.
Das heißt, ihr macht tatsächlich auch B2C-Geschäfte quasi und nicht nur B2B.
Genau, das ist uns eigentlich wichtig, weil einmal ist natürlich der Online-Handel für uns auch sehr wichtig, aber ich persönlich bin jemand, der eher die Sachen anfassen möchte und ich glaube, so geht es vielen Menschen, die Kleider kaufen wollen und eben auch sich davon überzeugen wollen, dass unsere Qualität tatsächlich so ist, wie wir sagen und nicht einfach nur, dass wir reden.
Ich habe ja gerade deine ganzen Stationen umrissen oder einige davon und letztlich bist du hier in Ludwigsburg gelandet. Warum?
Das hat natürlich mehrere Gründe. Also einmal haben wir 3 Kinder und das war natürlich für die Kinder auch ziemlich viel, dieses ganze Hin und Her. Und da haben wir dann gesagt, wir kommen zurück. Ich bin in Asberg aufgewachsen, mein Mann kommt aus Convestheim. Das heißt, meine Eltern sind in Asberg, meine Schwiegereltern in Convestheim. Da war Ludwigsburg einfach der perfekte Platz. Und als wir zurückkamen, war unsere kleinste Tochter auch noch nicht so groß. Mhm. Inzwischen ist sie 10 Jahre, da sind sie natürlich alle selbstständiger. Und zum anderen ist es, dass es fast schon ein bisschen vielleicht was Missionarisches war, dass Ludwigsburg mal eine sehr große Modestadt war, dass die ganze Region mal sehr stark in der Modebranche war. In Ludwigsburg hatten wir Bleile, Peter Hahn, dann in Convestheim Salamander. In der ganzen Region wurde viel produziert und aber auch eben natürlich mit Hugo Boss und Mark Cain und so ist viel auch, sind noch viele Marken da, Luisa Gerran und es gibt immer noch viel. Aber eben, dass wir hier auch ein bisschen diesen jungen Spirit reinbringen wollten und gesagt haben, in Ludwigsburg gab das schon mal diese Modeindustrie und eigentlich sollten wir sie wieder aufleben lassen. Wir haben ja auch das Modemuseum in Ludwigsburg im Schloss und in Deutschland gibt es nicht viele Modemuseen Und da finde ich es schade, dass da eigentlich nicht ein größerer Fokus auch auf diesem Modemuseum ist. Ich weiß, es ist schwierig für euch, weil das Schloss zum Land gehört und nicht zur Stadt. Aber die haben eine tolle große Sammlung. Und im Schloss ist es natürlich auch nicht einfach, dann viel zu machen mit Wechselausstellungen. Aber da sind wir ja mit euch immer wieder auch im Gespräch, ob man da nicht eine Lösung finden kann.
Dabei blickt sie zu Max Höllen mit einem Augenzwinkern. Und Max Höllen ist ja hier, um eben den jungen Spirit in die Stadt zu bringen, auch nachweislich erfolgreich. Denn im Dezember wurde die Stadt Ludwigsburg beim Landeswettbewerb von Startup BW mit dem ersten Platz als gründungsfreundliche Kommune ausgezeichnet, was sicherlich nicht zuletzt dein Verdienst ist. Denn du hast auch durchaus eine bewegte Geschichte hinter dir, bist jetzt seit fast exakt 2 Jahren der Startup-Manager hier in Ludwigsburg, hast zuvor öffentliche Verwaltung in Mayen in Rheinland-Pfalz studiert, danach den Master in Kulturwissenschaft und Kulturmanagement an der PH in Ludwigsburg, in der Zeit danach kurz gearbeitet für King Raccoon Games in Ludwigsburg, also da auch schon mal einen Einblick in die hiesige Kreativszene bekommen und dann promoviert zur Gründungsfinanzierung in der Kultur- und Kreativwirtschaft an der Hochschule in Mainz. Also eine Expertise für Startups und die Kreativwirtschaft aufgebaut und selbst auch freischaffend unterwegs gewesen. Also sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, die dann eigentlich in exakt diesem Job mündet, den du jetzt ausfüllst. Also eigentlich hast du dir deinen eigenen Job gegründet, wenn man so möchte. Weil vorher gab es den noch nicht und für dich wurde er gemacht sozusagen. Deshalb auch an dich die Frage, warum Ludwigsburg?
Ja, das ist ja, war echt so eine Aufeinandertreffen von vielen Zufällen, muss man so sagen. Ich habe auch familiären Hintergrund in Kornwestheim, kenne also Ludwigsburg schon seit Kindertagen, war im Märchenwald und in den ganzen Spielzeugläden, die es damals gab, unterwegs. Also Ludwigsburg war für mich eine Stadt, die ich auf der Landkarte verorten konnte. Und als es dann nach dem Bachelorstudium so darum ging, wo will ich weiterhin, dann ist mir eben dieser Master Kulturmanagement und Kulturwissenschaft in Ludwigsburg aufgefallen, den ich nie gefunden hätte, ohne die Stadt zu kennen. Dann bin ich eben für meine wilde Studienzeit, sage ich mal, in Ludwigsburg gelandet, habe dann auch dann direkt danach Anschluss gefunden, eben bei King Raccoon, meine erste Selbstständigkeit und erste Tätigkeit im Kreativbereich war dann also hier bei einem der interessanten Games- und Kreativunternehmen. Und danach ging es halt eben interessehalber dann nach Mainz, wo ich mich eben gerade mit diesem Kreativwirtschaftsthema noch intensiver befasst habe. War dann noch danach eine Zeit lang in Nürnberg und dann sind wir wieder eben wegen des Netzwerks zurück nach Stuttgart. Und da war diese Stelle, die eben, ja, wie du schon gesagt hast, quasi nicht besser erfunden werden hätte können, weil sie eben auch die Verwaltungssache noch mit verbindet, ja. Also wer kann schon Startup und Verwaltung? Von daher, das hat super gepasst. Und da auch wieder, weil ich die Stadt Ludwigsburg eben kannte, war mir ganz, ganz klar, da fühle ich mich dann auch wohl. Also bei einer anderen Stadt hätte ich mir vielleicht nochmal überlegt, will ich bei der jetzt in die Stadtverwaltung rein? Aber Ludwigsburg war für mich halt immer einfach ein Zentrum, eine Anlaufstelle. Und klar, natürlich, wenn man die Szene auch schon kennt, dann waren meine Chancen auch ganz gut, auch die Stelle zu kriegen.
Ja, sagst du Kreativwirtschaft und Verwaltung, denn dein Job ist an der Wirtschaftsförderung der Stadt angegliedert. Wie hast du es und wie hat es die Wirtschaftsförderung geschafft, in den 2 Jahren, die du jetzt hier bist, Ludwigsburg zur gründungsfreundlichen Kommune nach vorne zu peitschen, wenn man das so sagen will?
Ja, ich sag mal so, die gründungsfreundliche Kommune entsteht durch die Gründerinnen und Gründer. Ja, also die Community ist aus meiner Sicht das Allerwichtigste bei so einem Thema. Wir sind da auf jeden Fall ressourcenorientiert vorgegangen. Man kann jetzt eine Gründungsstadt, ein Gründungsökosystem nicht einfach von oben herab erfinden und sagen, ja, wir wollen das jetzt und jetzt ist Ludwigsburg auf einmal die Gründerstadt. Also meine Strategie war von Anfang an zu schauen, wen gibt's eigentlich? Wen haben wir denn eigentlich in Ludwigsburg? Ja, und dann bin ich eben auf interessante Leute wie eben das Gogoloris-Kollektiv und Zanna gestoßen, habe gesehen, wir haben in Ludwigsburg ganz viele kreative Leute, wir haben innovative Leute, wir haben auch interessante Startups, die kennen sich aber untereinander noch ganz wenig. Also wir als Wirtschaftsförderung sind halt wirklich die, die eben da auch versuchen, die Netzwerke zu stärken und die Leute zusammenzubringen und zu sehen, wo sind denn die Schnittmengen. Und dann war es eben meine Aufgabe, diese ganzen ja, Bedürfnisse, aber auch die Menschen zusammenzubringen und dann darauf aufbauend auch ein Konzept zu entwickeln, mit dem wir uns dann beworben haben bei diesem Wettbewerb.
Und wie läuft das konkret? Also du hast gerade gesagt, du bringst die Menschen zusammen, aber also kannst du es konkreter machen? Was sind die Angebote der Stadt, der Wirtschaftsförderung von dir selbst, um eben jungen Gründerinnen und Gründern irgendwie eine Hand zu reichen?
Also wir haben zum einen eben dann dieses Netzwerk, was ich eben aufgebaut habe. Das heißt, wenn wir irgendwie wenn es eine Frage gibt, ja, ich bräuchte jemanden, der irgendwie Software entwickeln kann oder ich brauche jemanden, der sich auskennt mit dem und dem Thema, dann habe ich eben meine Kontakte und kann dann die Leute entsprechend vermitteln. Das ist oft wirklich eine persönliche Arbeit. Jedes Startup ist anders, jede Gründung ist anders. Die einen würden gerne das Modemuseum wieder aufleben lassen, ja, und andere, die brauchen irgendwie die erste Kundschaft. Und da muss ich immer überlegen, ja, was kann man jetzt da machen? Was haben wir hier in Ludwigsburg und drüber hinaus? Hab ja auch zum Glück ein überregionales Netzwerk, wo man auch nochmal schauen kann. Konkrete Maßnahmen, wie das war zum Beispiel dieses Kreativzentrum hier, auch finanziell unterstützen, um eben zu gewährleisten, dass hier Räumlichkeiten sind, um zum Beispiel auch jungen AbsolventInnen von der Filmakademie einen niedrigschwelligen, günstigen Einstieg in die Community zu bieten. Hier können zum Beispiel, wenn man sich bewirbt, kann man hier zum Beispiel hier im Kollektiv für 50 Euro im Monat als junges Startup-Unternehmen arbeiten, was relativ gut ist, ja, also damit wollen wir eben auch die Leute hier halten. Haben wir jetzt dann auch letztes Jahr den Startup Monday entwickelt als ein Flaggschiff-Event für die ganze Szene, um alles zusammenzubringen, da auch nochmal die Leute miteinander zu vernetzen auch inhaltliche Impulse zu geben. Zum Beispiel beim zweiten Startup Monday hatten wir das Thema Finanzierung. Und da hatten wir die Kreissparkasse da und Mann und Hummel, die eben ein eigenes Wagnis- und Startup-Programm intern haben. Und da den Kreativschaffenden und den Startups einfach mal zu zeigen, ja, das gibt's, ja. Da könnt ihr euch auch vielleicht mal informieren, wenn ihr nach Finanzierung sucht. Da kam ja auch ein Kontakt zustande zum Beispiel, direkt zwischen dann euch und der KSK. So, da das Wissen zu verteilen, ist dann wichtig. Und dann letzten Endes gibt es sehr, sehr viel in Baden-Württemberg und darüber hinaus an Angeboten. Ja, wir haben sogenannte Acceleratoren, wo man Coaching und Weiterbildung und auch Vermittlung zu Kontakten bekommt. Die sitzen jetzt nicht in Ludwigsburg, aber wenn ein Startup auf mich zukommt, kann ich die vermitteln. Und es gibt zum Beispiel den Exi-Gründungsgutschein, den kennen auch sehr wenige. Da kann man sich eine Anfangsgründungsberatung fördern lassen. Da kann ich vermitteln. Das ist alles nicht in Ludwigsburg angesiedelt, aber es ist ein riesen Ökosystem und ich bin derjenige, der sozusagen das halbwegs überblicken kann.
Was ja Gold wert ist, weil gerade wenn man frisch anfängt, weiß man ja überhaupt nicht, wo man hin soll. Und du hast gerade die Acceleratoren angesprochen oder auch Inkubatoren. Das sind ja so Bootcamps quasi, in denen man all das Wissen reingeprügelt bekommt, das man irgendwie braucht, wenn man frisch gründet. Wie ging es dir das, Anna? Hast du auch Angebote wahrgenommen, die jetzt von der Wirtschaftsförderung kamen?
Also ich muss sagen, als wir Sanna Patrick gegründet haben, da wusste ich von diesen ganzen Programmen noch überhaupt gar nichts. Da war aber auch das Corona-Jahr. Ich weiß gar nicht, wie da überhaupt Angebote gewesen wären. Da hat ja nicht viel stattgefunden. Und wir hatten auch erstmal tatsächlich überlegt, ob wir überhaupt gründen sollen mit Corona, mit den ganzen Lockdowns. Wir haben am Anfang dann einfach nur Masken produziert. Und dann, aber jetzt haben wir eine neue Geschäftsidee und weil wir Max kannten inzwischen, weil wir wussten, was die Stadt alles anbietet, sind wir auch direkt auf Max zugegangen und da hat er uns sehr unterstützt, indem er uns einfach verschiedene Kontakte hergestellt hat, uns beraten hat, wo wir uns weiter beraten lassen können, wo wir Hilfe bekommen können und wie er gerade auch gesagt hat, in diesem Startup Monday haben wir den Kontakt zu der Kreissparkasse bekommen. Und sind auch mit denen beide im Gespräch über Wagniskapital, dass die einfach an Startups, aber auch an Unternehmen vergeben, ja.
Das heißt, wir lassen uns überraschen, was denn noch kommt mit der neuen Idee. Es ist noch nicht spruchreif, hast du mir vorher gesagt. Aber Was hättest du dir denn rückblickend vielleicht eher gewünscht zu wissen? Weil das ist ja, wenn man jung gründet und du hast gerade selber gesagt, ja, ich wusste das alles nicht, dass es das gibt und ich kenne das von mir auch. Also ich bin auch freischaffend und habe halt irgendwann mal angefangen, Veranstaltungen zu machen, weil ich Bock hatte zu moderieren und dann im Laufe der Jahre gemerkt, ach guck mal, es gibt hier sowas wie Veranstalterpflicht und KSK und GEMA und all das und mittlerweile läuft das aber in den ersten Jahren. Und deshalb die Frage an dich, was hättest du dir denn vielleicht gewünscht, damals schon zu wissen?
Ich glaube, hätten wir damals schon manche Sachen gewusst, dann hätten wir natürlich manche Fehler vermeiden können. Mhm. Und das sind auch Sachen einfach in Richtung Beratung und in Richtung, wo kann man hingehen, das wussten wir nicht. Wir haben damals auf die Seite der Wirtschaftsförderung geschaut und das hat uns irgendwie nicht so viel gesagt, nicht, dass wir dachten, wir können da einfach hingehen und sagen, wie könnt ihr uns helfen? Mhm. Und ich glaube, da hat es uns sehr geholfen, einfach den direkten Kontakt zu bekommen, zu wissen, wir können einfach hingehen und sagen, könnt ihr uns helfen?
Ja. Und dafür bist du ja da, Max. Das ist ja genau deine Aufgabe, quasi die Ansprechperson, die erste zu sein und der Verteiler für allfällige Fragen. Und du hast vorher gesagt, hier kann man im Kokolores gar für 50 Euro im Monat schon irgendwie anfangen. Und das ist ja, glaube ich, eine der elementarsten Fragen, wenn man anfängt, wo kriege ich Räumlichkeiten her? Und gerade bei uns in Ludwigsburg, wissen wir alle, ist es schwierig, da irgendwie was zu kriegen. Das heißt, auch dafür wärst du eigentlich der Ansprechpartner.
Ja, also wir als Wirtschaftsförderung, wir kennen nicht alle Räumlichkeiten, auch die auf dem Markt sind, aber wir haben einen ganz guten Überblick, weil wir ja auch in der Stadt angesiedelt sind und die Stadt kennt alle Gemarkungen ganz gut. Mhm. Und wir haben auch zum Beispiel ein Leerstandsmanagement, jemand, der eben immer weiß, wenn irgendwas frei wird in der Innenstadt und dann auch vermittelt mit neuen InteressentInnen. Von daher, bei Fragen nach Räumlichkeiten kann man sich immer an uns wenden. Natürlich haben wir auch keinen allumfassenden Marktüberblick, aber wir können zumindest auf die Sachen, die wo wir als Stadt so ein bisschen die Hand drauf haben oder indirekt den Kontakt haben, vermitteln. Mhm.
Jetzt seid ihr, Sanna, zu zweit in einer GbR und Max, du betreust eher Startups. Kannst du ganz kurz nochmal umreißen, was ist eigentlich ein Startup und was würdest du sagen, ist die perfekte Größe, um das zu starten, um zu gründen? Wie viele Personen?
Ja, also ich bin Startup- und Gründungsmanager, heißt, ich betreue sehr auch natürlich Gründungen, die keine Startups sind, muss ich an der Stelle natürlich sagen. Und das ist auch ganz klar, dass eben gefühlt 99% aller Gründungen keine Startups sind. Ja. Ja, wir reden immer über Startups. Das sind diese klassischen One-Percenters, so werden die genannt. Ja, die 1% der Gründungen, die erstens innovativ sind, also ein stark neues Geschäftsmodell, neue Produkt haben und oder wachstumsorientiert, also auch in Zukunft sehr stark skalieren, so nennt man das, durch die Decke gehen. Und das sind auch in der Regel dann Teams, ja, also als Einzelperson Startup zu gründen, ist gar nicht so einfach, gibt's auch, aber da ist eigentlich die perfekte Größe, würde ich sagen, so drei GründerInnen, die sich eben zusammentun und sagen, wir wollen ein Startup entwickeln. Gibt's so eine so ein bisschen eine unwissenschaftliche Theorie, die heißt Hacker, Hustler, Hipster. Also jemand, so ein Hacker, so ein Nerd, der irgendwie die Software kann. Mhm. Ein Hustler, also der eine Person, die BWL kann und Vertrieb, ja, und den Leuten hinterherläuft. Und Hipster, also die Person, die kreative Person, die eben Design gut kann. Das ist eine gute Kombi, ja, gerade für so ein typisches Startup. Aber natürlich die klassische Gründung ist oft eine Einzelperson. Mhm. Und auch die kann innovative, kreative Leistungen bringen, Teil von einem Ökosystem sein. Gerade in der Kreativwirtschaft haben wir oft den Fall, es gibt, so wie hier im Kokolores-Kollektiv, ja, es gibt Netzwerke, man schreibt sich halt dann untereinander die Rechnungen. Man wird selbst keine große Organisation, aber ist sozusagen so ein informelles Netzwerk an Leuten. Und dann, wenn man mal was Neues braucht, dann fragt man sich halt untereinander. Gerade für Kreativschaffende aus meiner Sicht super wichtig, Leute zu kennen. Mhm. Und wenn man da mal einen größeren Auftrag hat, dann kann man eben sich untereinander vernetzen und als größeres Kollektiv auftreten.
Wenn man jetzt auf die Idee kommt zu gründen, weil man sagt, naja, ich habe jetzt hier diese Idee und ich muss das irgendwie rausbringen, ist man ja häufig allein oder wie ihr es dann zu zweit. Und dann ist man halt irgendwie Hacker, Hustler, Hipster in Personalunion und hat eigentlich vor und das Ziel, Mode rauszubringen und lernt dann eben, okay, ich muss jetzt hier diese ganze Bürokratie noch irgendwie bedienen und sowas. Und man ist plötzlich alles in Personalunion. Wie lief das bei dir und wie hart war das mit der Bürokratie, weil das ist ja was man natürlich berücksichtigen muss, aber an das man jetzt nicht, finde ich, oder ich dachte damals nicht in erster Linie daran und dann merkt man eben, okay, das kommt jetzt alles noch mit drauf.
Ja, das ist natürlich eine stressige Part des Ganzen, den ich immer versuche rauszuschieben, aber ich nehme mir einen Tag im Monat, wo ich diese ganzen Sachen erledige und auch wirklich nur an dem einen Tag, weil ich weiß, an dem einen Tag bin ich dann auch für nichts anderes mehr zu haben. Also wenn ich auch nur irgendwie 3-4 Stunden daran arbeite, dann ist der Tag quasi gelaufen. Dann habe ich keine Lust mehr, danach einen Stift in die Hand zu nehmen und zu zeichnen. Deshalb versuche ich das einfach so zu regeln, weil das ist ein lästiger Part, der aber sein muss natürlich.
Was wären denn die konkreten Schritte, um jetzt neu zu gründen? Also womit sollte man anfangen? Was kommt dann als nächstes? Was darf man nicht außer Acht lassen? Vielleicht, Sandra, du aus persönlicher Erfahrung und dann Max nochmal aus deinem Best Practice, Worst Practices Erfahrungsschatz.
Ich glaube, als erstes ist es einfach die Idee, die entstehen muss, die sich entwickeln muss, die man auch so konkret wie möglich ausarbeiten muss. Und jetzt in unserem Fall ist es dann natürlich, wofür wollen wir als Label stehen? Was wollen wir für Mode machen? Was wollen wir vermitteln? Und das war so der Kern des Ganzen und alles drumherum hat sich jetzt bei uns eher dann so entwickelt. Für uns ist es natürlich, die Kollektion zu entwerfen, zu entwickeln, die Prototypen zu erstellen und dann schauen, wie kriegen wir die Sachen auch an den Endkunden. Aber ich glaube, klassisch sind da bestimmt noch sehr viele andere Schritte dahinter, dazwischen.
Wie kommen Menschen zu dir? Und also ich meine, du hast ja sicher viele schon gesehen und denkst manchmal, boah, wie krass, ihr habt das schon alles vorbereitet und manchmal, um Gottes Willen, wo soll das noch enden?
Ja, also ich finde, es ist immer interessant, was für kreative, innovative Ideen vorgestellt werden teilweise. Und ich selbst habe ja auch keinen allumfassenden Marktüberblick. Also selbst eine Idee, die mir jetzt vielleicht verrückt und unrealistisch vorkommt, die kann ja in 2-3 Jahren auf einmal voll der Renner sein. Ja, das ist ja gerade das Interessante an Innovation. Niemand weiß, was sich durchsetzt am Ende vom Tag. Deswegen bin ich allen Gründungen gegenüber immer sehr optimistisch und erstmal unterstützend eingestellt. Und ich glaube, wenn man jetzt ein Geschäftsmodell hat, was irgendwie sich wirklich nicht trägt, dann muss man es selber rausfinden, indem man eben dann durch eigene Expertise lernt, was nicht funktioniert. Und dann gibt es ja immer die Möglichkeit auch zu pivotieren, nennt sich das, dass man sagt, man macht nochmal was komplett anderes. Aber um deine Frage auch von vorher noch aufzunehmen, ja, was sind die ersten Schritte? Ich sage immer, die sich bei mir melden, die haben schon mal, die gehören schon mal zu denen, die gefühlt auch nachher erfolgreicher sind. Ja, nicht, weil ich so tolle Arbeit mache, aber weil die selbst auf die Idee kommen, sich Hilfe zu holen. Das Thema bei Gründung ist oft, dass man eine super coole Idee hat. Die Leute sind inhaltlich total drin, haben ein ganz tolles Produkt und arbeiten da ewig lang dran rum. Und dann merken sie vielleicht dann irgendwann, okay, die wirtschaftliche Seite, die funktioniert nicht oder ich komme mit der rechtlichen Seite irgendwie nicht zurande. Hatte mal einen Fall, da war halt eine fertig gegründete GmbH. Die haben gesagt, wir haben die Idee, wir haben eine Plattform, wir haben schon eine Softwareentwicklung drin, wir bezahlen da jeden Monat so und so viel Geld, dass die Plattform läuft. Und dann haben sie irgendwie festgestellt, okay, es gibt gar keinen Markt und dann sind sie gescheitert. Und wenn sie es vielleicht einfach ein Jahr vorher gemeldet hätten, hätte ich gesagt, holt euch doch mal den Exi-Gründungsgutschein. Dann redet ihr mal mit jemandem über das Thema Markt. Oder ihr geht doch mal zur IHK. Lasst euch da mal beraten zum Thema Rechtsformen. Hätten die vielleicht viele Fehler schon mal nicht gemacht und hätten vielleicht auch ein bisschen früher gemerkt, dass vielleicht ihr Geschäftsmodell nicht funktioniert. Ja, und deswegen diejenigen, die halt von Anfang an schon gucken, wo sind die Unterstützungsmöglichkeiten, die dann vielleicht auf der Webseite der Stadt auch mal landen, die ich jetzt dank deinem Input auch mal ja, versucht habe, so ein bisschen mehr zu füllen mit den Infos. Die sind dann oft schon erfolgreicher. Ein anderer Fall war nämlich genau der. Jemand, der sich ganz frisch selbstständig machen wollte, hat irgendwie bei mir angerufen. Ich habe ihm direkt irgendwie 5, 6 Anlaufstellen genannt und dann hat er schon seine ersten Aufträge bekommen, hatte eine kleine Unterstützung und konnte somit mit viel mehr Selbstbewusstsein und mehr und auch Validierung in sein Unternehmen reingehen.
Also die Website ist ja auch super voll mit sehr praktischen und konkreten Tipps und Links und Weiterführungen. Also unter ludwigsburg.de und dann dem Reiter Wirtschaft und Innovation und Fördermöglichkeiten. Ich war gestern nochmal drauf, es ist ja wirklich reichhaltig und sehr viele Stellen und Anlaufstellen und irgendwie auch, wo kriege ich Geld her und so weiter und so fort, was ja also eigentlich mit die erste Frage ist für junge Unternehmen eben immer, wie kriege ich eine Anschubfinanzierung, wo kriege ich generell Kapital her, um hier irgendwie loszulegen. Und ich fand, das war sehr umfangreich dargelegt und ich war ja auch beim letzten Startup Monday dabei, wo ihr all die Akteurinnen und Akteure aus der Gegend hier eigentlich dabei hatte, die sich kurz vorgestellt haben, was machen wir und sowas. Also ich fand das sehr konkret und praktisch eigentlich als Handreichung für junge GründerInnen.
Wenn ich sagen darf, das ist Sanna zu verdanken im Prinzip, weil wir haben einen Workshop gemacht zum Thema gründungsfreundliche Kommune und da hatte ich halt Gründerinnen und Gründer eingeladen und da hatten wir verschiedene Themen gehabt und Personas entwickelt, eben unser Konzept zu entwickeln. Und da hat Sanna dann halt den Punkt eingebracht, dass eben dieses Thema Auffindbarkeit von Förderprogrammen und Transparenz noch fehlt, weil die Webseite war letztes Jahr noch relativ hatte noch nicht so viele Infos drauf. Und dann habe ich mich einfach mal jetzt im Zuge dessen hingesetzt, weil es ist ja kein großer Aufwand, mal einfach einen Tag hingesetzt und mal alles runtergeschrieben. Ist immer noch nicht sehr nutzerinnenfreundlich aus meiner Sicht, da kann man noch mehr machen, aber zumindest mal die ein bisschen mit wenig Aufwand gucken, dass alle Infos da sind. Und das ist wirklich auch entstanden aus dem Prozess für die gründungsfreundliche Kommune, dass wir eben da die Infos einfach mal geben. Aber da ist immer noch Luft nach oben natürlich.
Ja. Das muss ich mir mal anschauen. Ich war gar nicht mehr auf der Homepage, muss ich ehrlich zugeben.
Luft nach oben ist meiner Recherche nach auch bei Gründerinnen in Ludwigsburg. Also wir haben viele Gründer, die irgendwie jung sagen, ja komm, wir versuchen es einfach und machen es, aber doch verhältnismäßig wenig Frauen, die sich durchringen, dann zu gründen. Ist das nur so meine Einschätzung oder kannst du das auch mit Zahlen unterlegen?
Ja, ich habe jetzt die Zahlen nicht auswendig im Kopf, aber muss schon sagen, dass generell die Gründungsszene sehr noch männerdominiert ist, gerade bei Startups, die auch oft in der Tech-Branche eben unterwegs sind, ist der Männeranteil riesengroß. Wir wissen auch ganz genau, dass weibliche Gründerinnen mehr Herausforderungen haben bei der Gründung.
Inwiefern?
Einerseits das Thema Beruf und Familie hängt immer noch bei den Frauen leider. Aber sie werden auch in Pitches und Investment ganz anders wahrgenommen, also weil die meisten Investoren sind halt auch Männer, ja, und deswegen ist es da auch besonders schwierig, auch Gelder zu bekommen. Also da gibt es wirklich Studien, die das belegen können, dass die Gründungsintensität bei Frauen da geringer ist, also rein zahlenmäßig weniger Gründerinnen gibt als Gründer. Und dass die auch andere Herausforderungen haben. Aber natürlich gibt es gerade hier in Ludwigsburg auch Branchen, wie zum Beispiel Dienstleistung, Coaching, wo Frauen überrepräsentiert sind. Und auch gerade in der Kreativbranche. Ja, ich finde, die Kreativbranche ist immer so ein Vorzeigebranche, weil da ist es ein relativ guter Anteil. Immer noch ein bisschen mehr Männer als Frauen, aber die Kreativbranche steht schon dafür, dass da auch andere Sachen möglich sind als in anderen Branchen bisher. Und wir haben ja als in Ludwigsburg auch ganz traditionell eigentlich eine der ersten Gründungsfördereinrichtungen überhaupt, die Kontaktstelle Frau und Beruf, die unter anderem für Ludwigsburg zuständig ist. Die sitzt im Film- und Medienzentrum. Die sind eine Anlaufstelle für Coaching, Beratung, nur für weibliche Gründungen. Es gibt sogar eine Konferenz, die Pink-Konferenz alle 2 Jahre, wo es nur um weibliche Gründungen geht. Also eigentlich in Ludwigsburg verhältnismäßig viel, deswegen haben wir es auch als eine Strategie, Punkt in unserer Strategie mit aufgenommen.
Ja. Sanna, hast du das auch feststellen müssen in eurer Schaffensphase in den letzten 5 Jahren, dass du als Frau anders gesehen, anders behandelt wirst als Patrick, als dein Mann? Oder tretet ihr immer als Duo auf? Oder gibt es schon auch die Momente, an denen du sagst, nee, mach du das mal lieber und hier mache ich das mal lieber? Wie läuft das bei euch?
Eigentlich habe ich das nicht so wahrgenommen. Mhm. Also wir treten viel zusammen auf, aber jetzt zum Beispiel gerade, wenn es um die Stadt geht, dann werde, glaube ich, eher ich angefragt als Patrick. Mhm. Wahrscheinlich eben gerade, weil ich eine Frau bin, weiß ich nicht. Aber eigentlich sehe ich da gar nicht so einen großen Unterschied. Ich glaube, es ist oft, dass vielleicht wir Frauen da selbstbewusster auftreten müssen und sagen müssen, mhm, es gibt einfach gar nicht den Unterschied, also gar nicht zulassen, dass es da einen Unterschied gibt. Das weiß ich nicht. Es gibt natürlich immer noch viel aufzuholen, gerade was auch Bezahlungen angeht in Betrieben, dass da irgendwie Frauen für den gleichen Job oft weniger verdienen, ist eine Sache, die sich natürlich noch irgendwie ändern muss und anpassen muss. Aber eigentlich, glaube ich, ist es wirklich, auch liegt an uns, nicht zu sagen, wir sind quasi die Opfer, die weniger bekommen, sondern Selbstbewusstsein und zu sagen, nee, wir können das Gleiche und wir wollen auch das Gleiche haben. Mhm.
Wie ist denn die aktuelle Situation in Ludwigsburg, wenn es jetzt um Gründungen geht, geht auch um Startups? Haben wir da Zahlen? Wie viele junge Unternehmen haben sich hier in den letzten 5 Jahren gegründet? Und welche erfolgreichen Beispiele hast du denn von Ludwigsburger Startups oder jungen Unternehmen?
Ja, zunächst Zahlen zu nennen wäre an der Stelle jetzt nicht seriös, weil es wirklich schwierig ist, dieses Gründungsgeschehen irgendwie zu monitoren. Mhm. Also das ist, man muss sich vorstellen, wie in so einem Aquarium, wenn man Fische zählen will, ja, da die flitzen alle durch die Gegend und geben wieder auf. Von daher ist es, selbst wenn man jetzt die Gewerbeanmeldungen sich anschaut oder die Handelsregisterauszüge, was ich immer mal wieder mache, ganz schwer, da wirklich die Gründungsunternehmen alle rauszufiltern und dann wirklich so eine Zahl zu nennen. Mhm. Wenn wir jetzt aber die klassischen Startups mal uns anschauen, also die wirklich auch technologisch innovativ sind und wachstumsstark, dann haben wir dann schon vielleicht, würde ich sagen, so, je nachdem, wo man die Grenze setzt, in Ludwigsburg so 2 Hände voll. Eigentlich das interessanteste, größte Startup, was mittlerweile auch ein sogenanntes Scale-Up ist, also die nächste Stufe, ist Instagrid. Die machen tragbare Batterien für Baustellen, Festivals, Konzerte. Die sind sehr erfolgreich und international unterwegs. Die kann man da schon mal nennen. Dann haben wir im Film- und Medienzentrum ein interessantes Startup, die heißen Deep Care. Die machen einen Assistenten für die ergonomische Sitzhaltung und generell fürs gesunde Büroarbeiten, KI-basiert, der zeigt einem eben Übungen zum Beispiel, sagt einem, wann man zu wenig getrunken hat oder wann man sich mal wieder hinstellen sollte. Mhm. Die würde ich auch als ein Startup bezeichnen. Dann haben wir gerade eine neue Gründung im Bereich KI, die heißen Savirus, sind auch entstanden aus 2 bestehenden Unternehmen, KI-basierte Assistenz. Dann ein Startup im Frank-Areal, die KWM Sys GmbH heißen die, machen Hochwassermonitoring für Kommunen, also ein klassisches Geschäftsmodell, das sich an öffentlichen Träger richtet. Ja, also die Liste könnte ich jetzt weiterführen, ich will jetzt hier auch gar keine Werbung machen für bestimmte Startups, aber das sind solche Beispiele einfach mal, ne? Man sieht, da findet Innovation statt in Ludwigsburg und da sind auch wirklich Startups unterwegs.
Ja.
Darf ich nur ganz kurz zu meinem Punkt vorhin, muss ich noch dazu sagen, dass es natürlich, was Frauen angeht, sich wirklich auf die Region hier oder auf Deutschland bezieht, weil wenn wir das weltweit sehen, dann gibt es da Länder, wo das ganz anders aussieht. Und da will ich nicht irgendwie falsch verstanden werden, dass man jetzt sagt, oh, überheblich sagt sie, dass die Frauen da selbstbewusster auftreten müssen, weil es gibt Länder, wo das natürlich einfach nicht geht.
Ja. Absolut, das stimmt. Also wir sprechen hier natürlich primär für Deutschland und für Ludwigsburg im Speziellen.
Ja.
Aber gut, dass du es nochmal eingeordnet hast. Ich würde gerne nochmal den Blick ein bisschen in die Zukunft werfen. Was passiert mit Sanna Patrick? Also ich meine, ihr habt das größere Projekt jetzt in Planung oder mal ideell, geht ihr damit um? Wo geht es aber mit dem eigentlichen Label jetzt hin? Was soll passieren in den nächsten Monaten und Jahren?
Ja, wir haben ja mit Sanna Patrick eigentlich, sind wir auch mit der Idee gestartet, nur eine Kollektion im Jahr zu machen, weil wir gesagt haben, eigentlich ist es nachhaltiger, wir brauchen gar nicht so viel neue Kleidung und man kann ja in einer Kollektion durchaus auch sommerliche und winterliche Sachen tragen. Mhm. Auch im Winter haben wir manchmal ein Kleid an und nur einen Mantel drüber. Das ist aber eine Sache, die leider im Moment noch nicht funktioniert. Ich sage extra noch nicht, weil das Ziel bleibt das schon für uns. Funktioniert, die Rückmeldung ist, dass die Kunden zwei Kollektionen im Jahr brauchen. Mhm. Und das ist jetzt auch der nächste Schritt für uns, ab diesem Jahr wirklich zwei Kollektionen zu machen. Und mit der nächsten Kollektion wollen wir dann auch ein Event auf einer Fashion Week in die Tat umsetzen. Im Moment wirkt das danach, als wäre es Berlin, dass wir wirklich noch in Deutschland bleiben.
Wäre ja nicht das erste Mal Berliner Fashion Week, oder? Also ihr wurdet ja 2018 schon ausgezeichnet mit dem Rebel Pin als in der Kategorie Students, also als junges Unternehmen quasi noch. Das heißt, jetzt soll es wieder zurückgehen auf die Berliner Fashion Week.
Genau, die Berlin Fashion Week ist auch eine Fashion Week, die sich immer wieder anders entwickelt oder neu entwickelt und deshalb auch interessant ist, weil da viel passiert noch. Mhm.
Und wie geht's mit Ludwigsburg weiter nach jetzt der Anerkennung oder vielleicht kleinen Motivationsschub mit der Auszeichnung als gründungsfreundliche Kommune? Schaffen wir es, junge, motivierte, dynamische, kreative Menschen, die auch gründen wollen, die sich hier weiterentwickeln wollen und niederlassen wollen, ansiedeln wollen in Ludwigsburg, zu uns in die Stadt zu kriegen?
Ja, das eine ist ja die Frage, müssen die zu uns in die Stadt kommen oder unterstützen wir halt die, die hier sind, auch noch weiter, dass sie bleiben. Mhm. Ja. Also das sind zwei verschiedene Strategien, die man fahren kann. Ich glaube, die zweite ist ein bisschen erfolgsträchtiger. Ja. Also klar, es gibt immer wieder welche, die sagen, ah, ich bin in Stuttgart, aber ich, keine Ahnung, habe bis privat irgendwie mich mehr Richtung Ludwigsburg orientiert. Habt ihr einen Platz für mich? Das kommt schon vor. Aber mir ist schon wichtig, dann auch hier in Ludwigsburg die wichtigen, die Leute und Gründungen zu unterstützen. Natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn mal irgendwie ein interessantes Startup von extern anklopft und sagt, ja, wir wollen hier eine Fläche haben oder so. Das wäre natürlich super schön und dafür wollen wir jetzt auch basierend eben auf unserem Konzept für die gründungsfreundliche Kommune weiter dran arbeiten. Wir müssen unsere Hausaufgaben jetzt natürlich machen. Also der Preis ist quasi ein Motivationsschub. Mhm. Jetzt müssen wir natürlich auch das, was im Konzept steht, umsetzen. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, die Räumlichkeiten. Also wir wollen das Kokolores weiter als Kreativzentrum ausbauen. Dann eventuell Industrieflächen auch für Startups anbieten, die ein bisschen mehr auch für leichte Produktion gedacht sind.
Im Industriezentrum, das gerade neu gebaut wird?
Genau, das ist so der Plan, aber da müssen wir gerade eben noch schauen, wie entwickelt sich das. Gerade die Baubranche und die Wirtschaft sind ja gerade eher in der Rezession, deswegen können wir da noch gerade keine seriösen Aussagen machen, wann das dann passieren kann. Was ich ganz toll finde, ist gerade im Frank-Areal, da hat sich das Kreativlabor Tinkertank jetzt sozusagen als Mieterin der Stadt positioniert und da könnte aus meiner Sicht ein ganz toller Space entstehen, in dem man halt auch mal Sachen basteln kann, wo man Prototypen entwickeln kann. Da sind wir gerade im Austausch. Dann der Austausch mit den etablierten Unternehmen ist uns ein wichtiges Thema, dass wir da eben auch den Mittelstand mit Startups zusammenbringt, weil der Grund, warum Startups ja auch so wichtig sind, ist ja der, dass sie halt neue Perspektiven, neue Ideen, neue Innovationen bieten. Mhm. Und die brauchen die Unternehmen gerade halt auch. Ja. Aber da ist es eine ganz, ganz große Herausforderung, die zusammenzubringen, weil oft verschiedene Kulturen und man weiß nichts voneinander. Aber da sehe ich eine ganz große Chance. Und natürlich die Startups selbst weiter fördern, Community weiter stärken, vielleicht auch die Tech-Szene, die Tech-Startups noch stärker zusammenbringen mit den Kreativschaffenden. Da sind auch zwei verschiedene Szenen. Und dann schauen, dass wir eben gerade die Schwerpunkte, die wir da haben, also Female Founders, Kreativwirtschaft, Technologie und auch Nachhaltigkeit, dass wir die vier Themen weiter stärken nach vorne bringen. Zum Beispiel ist es die nächste Veranstaltung auch geplant im April, 9. April im Scala. Da wollen wir mal so eine Art Games-Messe machen, wo eben auch der verschiedene Games aus Ludwigsburg vorgestellt werden und dann auch Entwickler gezeigt, wie kann man denn Games-Entwickler überhaupt werden.
Gibt es da schon einen spruchreifen Termin oder ist das noch?
Der 9. April.
9. April sehen wir uns im Scala und wir nähern uns dem Abschluss der heutigen Folge. Deshalb würde ich euch ganz gerne nochmal mit 3-4 Fragen zu eurem Job und eurem Leben behelligen. Zum einen, Sanna, und danach auch direkt weiter an Max. Wie verbringst du meistens deine Mittagspause?
Es kommt drauf an, wenn die Kinder zu Hause sind, dann esse ich mit ihnen zusammen. Mhm. Ansonsten mache ich mir meistens nur schnell irgendwie ein Brot und arbeite weiter und nehme mir gar nicht so eine große Pause. Mhm.
Max, wie sieht's bei dir aus?
Ja, wir sind bei der Stadt, Gott sei Dank, mit einer sehr guten Kantine gesegnet. Ja. Also die hat wirklich sehr gute Qualität und da wäre es töricht, nicht hinzugehen in der Mittagspause. Und da ich auch, ja, also 2 Tage im Homeoffice arbeite, ist mir auch wichtig, mit meinem Team eben dann auch Zeit zu verbringen und da sich auszutauschen. Also da gehe ich eigentlich, wenn ich in Ludwigsburg bin, gehe ich immer in die Kantine mit dem Team.
Vielleicht ist die Kantine auch die Antwort auf die nächste Frage, denn ich würde gerne euren Lieblingsort in Ludwigsburg erfahren. Max.
Ja, also da würde ich die Kantine jetzt als erstes nennen. Also ich finde generell dieses Areal, und da bin ich halt auch beruflicher, naturmäßig eben auch einfach am meisten zwischen Bahnhof und Rathausplatz ist einfach schön. Also da haben wir die Filmakademie mit dem Akademiehof, wir haben die Seestraße, der Arsenalplatz, der jetzt auch neu gemacht wird, all dieses Ganze drumherum, die Mathildenstraße, das finde ich steht schön für Ludwigsburg, zeigt, was es in Ludwigsburg alles gibt. Da kann man im Sommer auch schön abhängen. Das finde ich ein tolles Arrangement, wo auch so viel zu sehen ist und viel aufeinander trifft.
Und wo fühlst du dich am wohlsten?
Ich glaube, für mich ist es tatsächlich ganz klassisch der Marktplatz. Mhm. Ich mag den mit den vielen Cafés und Restaurants und den Läden drumherum. Und auch, es wirkt immer wie ein Adventskalender eigentlich. Ja.
Und dann würde ich gerne noch von euch erfahren, welchen Satz hört ihr am häufigsten in eurem Job?
Ui. Vielleicht willst du nicht was Vernünftiges machen.
Kann man davon leben. Ja. Also ich höre relativ häufig so die Frage, so ich will gründen, ihr seid ja die Wirtschaftsförderung, wie kriege ich denn jetzt Geld?
Ja. Und meistens gibt es aber eine Antwort auch da drauf.
Ja, also Wirtschaftsförderung klingt immer so, als hätten wir halt Geld zu vergeben, aber ist halt leider nicht so. Aber ich kann natürlich versuchen, dann Kontakte zu Finanziers oder Förderprogrammen herzustellen.
Ja.
Genau, aber viele denken eben, dass wir als Stadt dann halt auch Startups direkt ein Geld geben können. Mhm. Aber das ist leider in den meisten Städten nicht so, dass man eben einfach so ein Startup mal fördern kann. Wir können eben immer nur Ökosysteme und Sachen fördern, die für alle irgendwie gut sind, müssen dann natürlich auch neutral bleiben. Aber es gibt natürlich auf Bundes-, Landes- und auf auf EU-Ebene natürlich Förderprogramme, Zuschussprogramme, Kreditprogramme für Startups.
Und als allerletzte Frage, Sanna, welches Mindset wünschst du dir von Menschen, wenn es um Mode geht?
Offenheit und Neugier, dass man auch Sachen ausprobiert, dass man Menschen nicht gleich irgendwie verurteilt, weil sie sich anders kleiden, dass man farbenfroh und dass man einfach Sachen ausprobieren kann.
Mhm. Und Max, welches Mindset wünschst du dir von Menschen, wenn es darum geht, soll ich jetzt hier gründen oder ich weiß noch nicht genau?
Ja, eine gewisse Ehrlichkeit zu sich selbst. Also beim Thema Gründungsförderung kommt ja auch immer so die Frage auf, ja, wollen wir jetzt Leute dazu motivieren zu gründen? Das ist nicht mein Ansatz, zu sagen, alle müssen jetzt gründen. Aber ich finde, die Leute, die, sag ich mal, innovativ drauf sind, die sagen, ich will mich selbstständig machen, die sollen die richtigen Strukturen kriegen. Aber wenn ich jetzt merke, ich bin von der Art her vielleicht gar nicht so die Gründerin, dann ist es vielleicht auch ehrlich zu sagen, ich mach's lieber nicht oder mach's vielleicht nebenberuflich, oder arbeite sonst in einem Brotjob. Da ist man vielleicht dann nachher glücklicher, als wenn man sich da abrackert und nachher dann nicht erfolgreich ist, weil man vielleicht keine Lust hat, Türklinken zu putzen.
Ja. Und wenn man sich doch durchringt, dann bist du auf jeden Fall die erste Einlaufstelle hier in der Stadt. Ich sage ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns diese Einblicke in euer Tun und unsere Stadt gewährt habt. Vielen Dank.
Danke dir.
Sanna Schubert und vielen Dank, Max Höllen.
Danke.
Dankeschön.
L-Business. Ludwigsburger Wirtschaft im Fokus. Der Podcast der Wirtschaftsförderung der Stadt Ludwigsburg. Präsentiert von der SWLB und produziert von Highscore Digital, der Digitalagentur des Medienhauses Ungeheuer und Ulmer.